Herzlich willkommen zur Episode 60. Du hörst den Rennsandale-Podcast. Ich habe heute Daniel De Lorenzo eingeladen, um mit ihm über Laufen und Yoga zu sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Axel, grüß dich.
Daniel, bevor wir auf Yoga kommen, wie bist du denn zum Laufen gekommen?
Ja, oh Mann, wie fange ich da an? Also ich habe das Laufen früher gehasst.
Ja, gute Tradition,
vieler
Gäste.
Ja, echt, ja?
Ja,
ja. Okay. Ja. Genau, also ich habe früher Sport gemacht in meiner Jugend, habe das Laufen eigentlich erst ein bisschen intensiver betrieben beim Rudern. Nämlich immer in den Winterferien, wenn wir nicht aufs Wasser gehen konnten, dann mussten wir halt anderen Sport machen und da halt regelmäßig laufen. Und wie gesagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt im Nachhinein weiß ich aber auch warum, weil einfach ich verschiedene Dinge nicht ganz richtig gemacht habe und deshalb war das immer eine Qual für mich. Und so blieb das halt die ganze Zeit. Also ich bin nicht wirklich viel gelaufen. Und habe wie gesagt immer viel Sport gemacht, habe auch Leistungssport gemacht und ja, das Thema Ausdauer war eigentlich immer schon so ein Thema, auch in den Sportarten, wo ich gemerkt habe, ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Grundausdauer. Und habe dann immer mal wieder angefangen mit dem Laufen und es war, wie gesagt, immer eine Qual. Und ja, irgendwann, vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, da haben dann Sportkollegen gesagt, Mensch, wir haben Bock, mal Marathon zu laufen. Mhm. Wer hat denn Lust mitzumachen? Und dann habe ich gedacht, ach ja, ach, warum eigentlich nicht? Ich habe so viel ausprobiert. Dann mache ich das vielleicht auch nochmal. Und zu der Zeit hatte ich mich über das Thema Gesundheit auch mit dem Barfußlaufen beschäftigt. Okay. Und hatte auch schon angefangen, barfuß zu gehen, also ganz normal im Alltag, halt Barfußschuhe vor allem zu tragen. Und genau, habe auch so meine ersten Spaziergänge ganz barfuß gemacht und genau, habe ja mich dann intensiver mit dem Thema Barfußlaufen beschäftigt, auch was das Laufen, also das sportliche Laufen angeht, und habe dann gedacht, okay, gut, wenn ich jetzt mit dem Laufen wieder richtig an oder überhaupt richtig mal anfange, dann mache ich das dann direkt auch barfuß beziehungsweise in Barfußschuhen, nachher dann halt relativ schnell dann auch in Sandalen. Genau, und so fing das im Grunde an. Also es war tatsächlich das erste Ziel, was ich hatte, war ein Marathon. Das hört sich ja mal ziemlich verrückt an aus heutiger Sicht.
Ein bisschen schon, ja. Ja. Und das war aber jetzt schon ein Zeitsprung dann wahrscheinlich, ne? Wenn du sagst, du hast es in deiner Jugend dann gehasst und dann war wahrscheinlich ein Zeitsprung da drin, ne? Weil Barfußlaufen ist ja erst so 2012 wieder en vogue gekommen. Passt das dann ungefähr?
Genau, ja, wie gesagt, das Jahr habe ich jetzt echt überhaupt nicht mehr im Kopf, wann das anfing. Aber genau, das kommt dann irgendwann hin. Und dann, wie gesagt, dann war es halt die Vorbereitung. Genau, und da habe ich dann auch gemerkt, das war sehr interessant. Ich habe dann gemerkt, mit der Beschäftigung mit dem Laufen, also mit dem natürlichen Laufen, wurde das Laufen selber gar nicht mehr so quälend, sondern es hat immer mehr Spaß gemacht. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe mich halt immer mehr gesteigert, die Strecken immer mehr gesteigert und habe gemerkt, ey, das ist eigentlich ziemlich cool. Ne? War immer sehr naturverbunden, habe mir auch gar nicht so sehr den Kopf darüber gemacht, jetzt in welcher Zeit ich den Marathon laufe. Ich habe zwar natürlich habe ich ein Ziel gehabt, auf das ich hingearbeitet habe. Das musste ich aber nachher auch ein bisschen unterschreiten, weil ich dann in der Vorbereitung ein bisschen zu heftig mich vorbereitet habe und mich dann verletzt habe. Aber das hat gar keine große Rolle gespielt, denn es war eigentlich das Natürliche, was mich da interessiert hat.
Okay, also du hast dich aber schon mit einem richtigen Trainingsplan quasi vorbereitet auf den Marathon, oder hast du?
Ja, genau. Genau, ich habe mir einen Trainingsplan machen lassen von einem Freund, der Sportmediziner ist. Und daran habe ich mich entlang gehangelt. Also ich glaube, keine Woche war so wie auf dem Plan, aber
so, aber viele nette Ideen
da drauf. Ja, genau. Die grobe Richtung, die war halt ziemlich klar. Mhm. Ja, was Übungen angeht, was Stärkung angeht und so, darum habe ich mich selber gekümmert. Mhm. Und ja, genau. Mhm. Ich musste eigentlich eher gucken, dass ich verschiedene Dinge weniger mache. Also ich habe in der Zeit deutlich weniger Sport gemacht, habe mich mehr aufs Laufen konzentriert, weil ich zu der Zeit Kampfsport gemacht habe und da einfach die Gefahr der Verletzung zu groß war. Mhm. Und daher, ja.
Ja, spannend. Hm? Das ist in die Richtung. Und du hast dann den Marathon auch gelaufen und
ja,
das war welcher war es? Welcher, wo war der?
Das war in Duisburg.
In Duisburg, okay. Ne?
Genau, und das ist ja auch eine spannende Zeit, wo der stattfindet, immer im Anfang Juni, ne? Vom Sommer, genau. Das heißt, zu der anstrengenden Situation
kam auch Sonnenschein dazu.
Ziemlich viel sogar. Wir hatten nachher, ich glaube, knappe 30 Grad, die Sonne knallte und überall standen Duschen am Straßenrand von den Menschen, die das halt dahin gebracht haben und die Obst bereitgestellt haben und so. Es war ein tolles Event, kann ich gar nicht anders sagen. Aber es war zum Ende hin echt wahnsinnig anstrengend. Mhm. Halt wie ein Marathon halt ist. Ne?
Ja, ich kann noch nicht mitreden. Ich habe noch keinen gelaufen.
Okay,
aber ist es dann deine Strecke geworden? Also
nein.
Oder war es einfach zu kurz und du läufst jetzt eher Ultras?
Nee.
Auch
weder
nicht.
Noch. Nee, also für mich ist so die optimale Strecke so im Bereich, sag mal so 15 bis über 20 Kilometer. Also Halbmarathon finde ich super. Mhm. Das sind für mich schöne Strecken, weil da kann ich dann auch mal in den Zeiten, wo ich dann halt irgendwie nur so 10, 12 Kilometer laufe, kann ich dann sagen, ach, jetzt in ein paar Wochen findet ein Halbmarathon statt, da mache ich mal mit, ne? Und dann kann ich mich von den 10, 12 kann ich mich ganz gut dann auf einen Halbmarathon wieder hochtrainieren innerhalb kurzer Zeit und den dann halt auch gut laufen. Also das ist eigentlich für mich persönlich ist das eigentlich so das Optimale. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse im Moment an einem Marathon. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder, aber im Moment ist das nicht mein Ziel. Es wäre natürlich schön, also aus der Sicht von damals, ich habe, also als Ziel habe ich 4 Stunden gehabt. Ich wollte schneller als 4 Stunden laufen. Bin dann mit, ich glaube, 4:30 oder sowas im Ziel gewesen. Also aus dem heraus.
Hast du noch eine Rechnung offen?
Genau, müsste man eigentlich sagen, so, also das wäre schon noch mal so ein Ziel. Aber ich, wie gesagt, habe seitdem das nicht wirklich wahrgenommen, dass das für mich jetzt erstrebenswert ist. Wie gesagt, vielleicht irgendwann nochmal, habe ja noch ein paar Jahre.
Ja, genau. Wir haben schon festgestellt, dass wir ungefähr ähnlich alt sind und eine ähnliche Familiensituation haben und so. Und da kommen noch Zeiten, wo man vielleicht etwas weniger gefragt ist, so als Papa, ne? Oder?
Ja, genau.
Genau. Ja, da kann man das dann ja nochmal machen. Ja, okay, also dann hast du aber das Laufen ja nicht aufgegeben. Das gibt's ja auch öfter, dass die Leute dann einen Marathon laufen und dann ist das Ding für sie erledigt irgendwie, weil sie dann im Prinzip ihr Ziel verloren haben. Also wenn man das so als Ziel, wie du es gesagt hast, als erstes und einziges Ziel, ich laufe mal einen Marathon und wenn man den dann gelaufen ist, dann ist natürlich so ein bisschen die Sinnfrage. Zumindest hinsichtlich des Laufens, hat man ja alles erreicht, was man wollte, ist dann bei dir aber nicht eingetreten. Du hast dann ja offensichtlich weitergemacht.
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil ich mir halt auf eine andere Art und Weise als die meisten Gedanken über das Laufen gemacht habe. Mhm. Also bei mir, das zieht sich aber schon seit, ich glaube, irgendwie 16, 17 Jahren durch mein Leben, dass ich mir über bestimmte Themen im Leben Gedanken mache und mich dann immer frage, wie sieht das eigentlich in der Natur aus? Ne? Und daher habe ich mir halt über den menschlichen Körper ganz viele Gedanken gemacht. Da kommen wir ja nachher zum Yoga auch nochmal dazu. Und habe mich halt gefragt, so was will mein Körper eigentlich? Oder also erstmal, wozu ist mein Körper überhaupt in der Lage? Das habe ich dann halt mit dem Marathon erfahren. Weiß ja auch, dass das natürlich nicht das Ende ist, dass es darüber hinaus noch einiges mehr gibt, was der Körper erreichen kann. Habe mich aber, wie gesagt, halt auch in verschiedenen anderen Sportarten ausprobiert, habe einfach gemerkt, der menschliche Körper ist einfach der totale Wahnsinn. Ne? Man kann so tolle, wahnsinnig geniale Sachen damit machen. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass unser Körper halt bestimmte Dinge auch haben muss. Ne? Das heißt, wenn wir ihn unterfordern, dann wird er genauso krank, wie wenn wir ihn überfordern. Mhm. Ne? Ich würde sogar eher sagen, er wird kränker. Er wird dann langfristig krank, wenn wir ihn unterfordern. Und das war eigentlich so der Punkt, der mich beim Laufen dann auch gehalten hat, ne? Okay. Weil ich
also du wolltest deinen Körper fordern, dass er gesund bleibt.
Genau, genau. Einfach, ich habe das genossen, diese Grundausdauer einfach zu haben, die zu spüren und zu merken, so boah, da ist einfach so eine Leistungsfähigkeit da, ne? Und die kann ich halt abrufen. Natürlich war es nicht so, dass ich jetzt dann pausenlos das so gemacht habe, sondern natürlich gab es da immer mal wieder Phasen zwischendurch, wo ich dann vielleicht auch mal ein paar Wochen überhaupt nicht laufen war. Aber insgesamt ist immer wieder so der Drang, überhaupt zu laufen, der ist halt geblieben. Und dabei spielt es für mich gar keine große Rolle, ob ich mal nur 3, 4, 5 Kilometer laufe. Mit meinen Kindern zum Beispiel laufe ich gerne mal kleinere Runden, auch dann mal langsamer. Oder auch das spielt für mich keine große Rolle mehr, ob ich jetzt schnell oder langsam laufe. Ich mache es gerne mal so, also.
Ist halt vielfältig und genau so kann man es auch nutzen. Ne? Also das finde ich auch. Ja. Also es ist was anderes, wenn ich mit Leuten zusammenlaufe, dann kann ich auch ruhig langsam laufen. Wenn ich ganz alleine jetzt zum Beispiel sehr langsam laufen müsste, es wird mir sehr, sehr schwer fallen. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so deutlich unter dem eigenen Tempo laufen und dann, sagen wir mal, 1,5 Stunden, ohne dass du mit irgendwem quatschen kannst oder so, das wird mir jetzt nicht einfallen zum Beispiel.
Nee, das wird mir auch nicht einfallen. Ne? Genau, aber jeder hat ja so einen Korridor, sag ich mal, der gut möglich ist. Und ich mache das dann halt immer tagesformabhängig, ne? Oder auch einfach, wonach ist mir heute? Ne? Will ich eher ein bisschen meditativ laufen? Ne? Dann ist es halt eher halt ein sehr ruhiges Tempo. Oder sage ich, heute fühle ich mich so richtig. Ich könnte explodieren, also nicht emotional explodieren, sondern da will einfach gerade was raus, so wie jetzt in der Zeit, wo du
hier sitzen
Richtung
musst.
Frühling, ja genau, genau, wo es so Richtung Frühling geht, ne, die so Sonnenstrahlen kommen raus, das ist so die Zeit. Also gestern bin ich zum Beispiel sehr schnell laufen gewesen, weil das hat mich dann halt einfach danach getrieben.
Ja.
Genau.
Ja, ich war gestern auch laufen zusammen mit meiner Frau und die läuft auch noch ein bisschen langsamer und sie war nicht so gut drauf und so, dann merkte ich schon, okay, sie will jetzt gleich links, wo es wieder nach Hause geht, dann habe ich so gesagt, läufst du jetzt gleich links? Ja, aber du darfst ruhig noch weiterlaufen, dann bin ich dann auch ein bisschen schneller gelaufen, als wir uns dann getrennt hatten, ne? Genau, ja.
Ja.
Okay, aber du hast dann ja, wenn ich das richtig weiß, hast du ja auch Trainerausbildungen dann gemacht. Also du hast es dann ja nicht nur als Läufer gemacht, sondern du hast dann ja auch, wolltest dann ja vielleicht auch damit noch mehr machen. Wie kam es dazu?
Ja, das war dann halt einiges später. Also ich habe dann erst aus persönlichem Interesse eine Barfuß-Coach-Ausbildung gemacht. Und dann hat sich beruflich bei mir einiges getan. Ich habe viele Jahre eigentlich schon gemerkt, dass ich in dem Beruf nicht richtig bin, dass ich da nicht hingehöre. Ich habe in der Bank gearbeitet und habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Metier, da ist mir zu wenig Herz drin und auch mein eigenes Herz ist zu wenig da drin. Also ich habe da irgendwie tatsächlich jetzt im Nachhinein nie wirklich Interesse dran gehabt an diesem Job. Bin zwar erfolgreich gewesen, habe eine ganz gute Karriere gemacht, habe viel Geld verdient, aber ich habe irgendwie gemerkt, da hängt nicht mein Herz. Und irgendwann hat sich die Situation halt so weit zugespitzt, dass ich gemerkt habe, nee, du musst jetzt deine zweite Lebenshälfte, musst du einfach einen anderen Weg gehen, um nicht krank zu werden. So. Und und dann habe ich halt den alten Job an den Nagel gehängt, als sich eine gute Gelegenheit geboten hat und habe dann ein bisschen finanziellen Puffer gehabt und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? So, und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn? Das ist eine der schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann, weil wir sind ja sehr kritisch uns selbst gegenüber und habe dann halt geguckt, ja, was kann ich eigentlich? Eigentlich kann ich nichts. Ne? Das war so das Erste. Und als ich dann aus diesem Loch rausgekommen bin, habe ich dann gemerkt, ja, Moment, ich kann schon einiges. Und ich habe auch großes Interesse am Thema Gesundheit. Wie ich mich gesund erhalten kann und wie ich mich natürlich gesund verhalte. Und bin dann halt auf die Idee gekommen, eine Schule für Natürlichkeit, also eine Schule für natürliche Gesundheit zu gründen. Ja. Das war meine erste Idee. Und das ja, habe ich dann halt auch gemacht in Form einer Webseite. Habe dann da verschiedene Inhalte reingebracht und habe gemerkt, es ist überhaupt nicht die Zeit anscheinend dafür.
Okay.
Es hat niemanden interessiert. Aha. Das Einzige, was auf Interesse stieß, war halt das Barfußlaufen. Dann habe ich gedacht, okay, das scheint ein Thema zu sein, aber das Barfußlaufen an sich ist halt so eine Nische. Also erweitere ich das Ganze ums normale Laufen. Ne? Und versuche dann halt im normalen Lauftraining Barfußlauf oder beziehungsweise natürliche Laufaspekte mit einzubauen. Ja. Die Teilnehmer dann halt nach und nach dann einzuladen, es auch mal auszuprobieren, mal mit Barfußschuhen zu laufen. Ne? Ja, genau. Und dann war natürlich klar, es muss jetzt auch eine Lauftrainerausbildung her, ne? Weil das irgendwie nur so nebenbei sich selber zu erlernen, das hätte mir nicht ausgereicht. Dann habe ich halt geguckt und habe beim Deutschen Leichtathletikverband habe ich dann Ausbildungen gefunden mit verschiedenen Modulen und die habe ich dann besucht.
Okay, und du hast ja jetzt, also du hast jetzt zwei Ausbildungen, einmal von der Barefoot Academy, diese Barefoot Coach, nee, heißt es Barefoot Coach?
Ja, ich glaube Barefoot Coach oder Barfuß Coach, ich weiß gar nicht mehr, ob es Deutsch oder Englisch heißt, ja.
Und du hast zusätzlich auch noch die ganz normale Lauftrainerausbildung, also diese ganz klassische, die jetzt auch wahrscheinlich viele Leute haben, die im Verein trainieren oder so, ne, denke ich mal. Ja,
genau.
Und also diese Frage habe ich mir auch gestellt. Das ist natürlich schon auch eine sehr aufwendige Sache. Ne? Also soweit ich das weiß, also das ist nicht mal eben an einem Wochenende gemacht, wie viele andere Laufcoaches-Ausbildungen, sagen wir mal, sondern das ist wirklich auch über Wochen und Monate ist man da beschäftigt, ne? Mit sehr vielen Themen, die einen vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig interessieren immer oder die eben einen bereichern. Also die machen einen breiten Horizont, aber
genau. Also genau, viel Theorie dabei. Interessanterweise halt auch viel Theorie, die ich halt zu der Zeit natürlich schon ganz anders gesehen habe.
Okay.
Aufgrund des natürlichen Laufens und
also des nur gedämpfte Barfuß. Schuhe.
Genau. Schuhmaterial.
Das Wichtigste ist, dass ihr euch ordentliche Schuhe kauft.
Genau, ja. Auch die Haltung beim Laufen, das war sehr interessant. Das heißt, da musste ich mich auch dann für die Prüfung, für die Präsentation, die wir da machen mussten, musste ich mich halt auch ein bisschen verbiegen. Ne?
Ja,
okay. Habe mich aber in meiner Praxis, also in der praktischen Prüfung, natürlich nicht verbogen, bin da natürlich trotzdem barfuß gelaufen und bin auch so aufrecht gelaufen, wie ein barfuß laufender Mensch das auch tut und habe dann natürlich eine Menge Kritik eingesteckt, aber das habe ich halt innerlich lächelnd dann angenommen und genau,
okay.
Das passte.
Ja, schön. Ja gut, das ist ja schon dann auch ein guter Kompetenznachweis. So, ne? Das war, glaube ich, auch dann dein Antrieb, dass man eben sagen kann, hier, ich bin nicht irgendwer, der ab und zu mal um den Block läuft, sondern ich habe das auch wirklich, ich kann das auch wirklich. Ne? Das,
ja, genau. Ja. Genau. Mhm. Genau. Ich finde, es muss halt beides da sein. Ne? Also ich bin jetzt, für mich persönlich bin ich jetzt nicht so der große Verfechter, dass ich jetzt sage, jeder, der etwas kann und etwas unterrichten kann, der muss auch eine entsprechende Ausbildung haben. Wenn er sich das einfach selber beigebracht hat, dann und ich merke das, dass da gutes Wissen, solides Wissen da ist, dann ist das für mich jetzt als Schüler auch vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß halt, dass es vielen ganz wichtig ist. Und ich muss auch sagen, ich habe da tatsächlich auch noch eine ganze Menge gelernt.
Ja, schön.
Also das war von daher absolut in Ordnung.
Ja. Aber du hast, bist ja sogar, so kommen wir jetzt vielleicht nochmal auch auf dieses Thema Yoga. Ja, gut, stelle ich die Frage genauso, wie ich sie beim Laufen gestellt habe. Wie war denn dein Zugang zu Yoga? War der auch schon sehr früh, also wie beim Laufen, wo du gesagt hast, in der Jugend hast du schon das Laufen gehasst? Hast du Yoga auch schon gehasst in der Jugend, weil es da...
Also in meiner Jugend kannte ich Yoga überhaupt nicht.
Ja.
Hab das auch.
Also wenn, dann war es in unserer Jugend eher ein Schimpfwort, ne? Oder? Also dann, das war eher so.
Ja, genau. Eher, ja, das stimmt. Ja,
so
ja.
Eher negativ besetzt, wenn genau. Jemand Yoga machte, das war
genau,
eher
das war
für
eher
Spinner.
So Weichei, Spinner, ja, genau, ja, Esoteriker
ja.
Und
ja,
so.
Genau.
Und ja, für mich war es, ja, ich kann nicht sagen, auch nicht anders, weil der Leistungssport, den ich damals gemacht habe, war Tanzsport.
Mhm.
Das war schon für viele ein Schimpfwort.
Mhm. Ja.
Die haben alle gesagt, was erzählst du da von Leistungssport? Du hüpfst da so ein bisschen auf dem Parkett rum.
Mhm.
Ja, von daher war ich schon auch offen
okay.
für Sportarten,
ja.
Die belächelt wurden. Aber ich hatte trotzdem auch in der Zeit relativ wenig mit Yoga zu tun. Mein Zugang zu Yoga kam eigentlich eher aus der ganz anderen Richtung, nämlich von daher, wofür Yoga eigentlich da war, ursprünglich. Yoga ist nämlich eigentlich ja ein Geistestrainings-Tool, sag ich mal. Und die körperlichen Yoga-Übungen, die sind hauptsächlich dafür gemacht worden, um möglichst lange still zu sitzen für die Meditation.
Mhm.
Ne? Also Patanjali, ein alter Yogameister, der halt viel Hatha-Yoga, also diesen körperlichen Yoga, entwickelt hat, der hat gesagt, das Ziel von Hatha-Yoga, also von dem körperlichen Yoga, ist es, 3 Stunden bewegungslos in der Meditation zu sitzen.
Mhm.
Und wer das schon mal versucht hat, merkt, dass selbst eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde schon irre schwer ist, still zu sitzen. Und dann tut es einem wirklich überall weh. Und dann merkt man, okay, alles klar, das hat einen interessanten Zusammenhang. So, wie ich aber zum Yoga gekommen bin, war halt, dass ich mir über viele Dinge im Leben halt Gedanken gemacht habe. Ich habe schwere Krisen in meinem Leben gehabt. Es ging bei mir sehr tief runter, sehr, sehr tief runter in 2 Phasen meines Lebens. Und da habe ich mir bestimmte Fragen gestellt, auf die ich keine Antwort bekommen konnte.
Okay, ja.
Und dann habe ich halt gesucht. Das war halt tatsächlich so dieses Thema, der Suchende, der spirituell Suchende.
Mhm.
So habe ich das damals nicht gesehen, sondern ich wollte halt einfach ein paar Antworten auf Lebensfragen haben. Und habe dann halt viel gelesen, viel gesprochen mit verschiedenen Leuten, bin dann in einem buddhistischen Zentrum gewesen, habe da viel gelernt, viel auch Meditation gelernt und bin dann nachher dann tatsächlich bei meinem ersten Yoga-Seminar, ein Wochenendseminar gewesen über Silvester. Meine Frau hat mich damit hingeschleppt. und da gab es dann halt beides. Da gab es Körperliches und da gab es Meditatives. Und da habe ich meine Liebe zum Yoga entdeckt. Ne?
Ja.
Hauptsächlich da tatsächlich die spirituellen Themen, beziehungsweise eher die philosophischen Themen, könnte man sagen, die psychologischen Themen, die im Yoga drin sind. Aber mir hat da halt auch das Körperliche sehr gut getan, habe ich gemerkt. Ich habe zu der Zeit viel Rückenprobleme gehabt. Ich denke auch durch die psychische Belastung damals, habe einfach viel Rücken unten und oben im Rücken, ganz, also halt so die typischen Bereiche, wo viele Themen mit haben.
Ja.
Ja, und dann ist es mit dem Yoga echt besser geworden.
Mhm.
Und und dann blieb ich halt dabei, habe viel zu Hause halt geübt, immer mal wieder Seminar besucht, viel gelesen dann auch und genau, und als dann halt mein beruflicher Wechsel stattfand und ich mir über das Thema Natürlichkeit und Gesundheit Gedanken gemacht hatte, habe ich gedacht, ach ja, super, da passt ja Yoga auch dazu.
Ja,
ne? Und dann habe ich eine Yoga-Lehrerausbildung auch noch gemacht, parallel zu der Lauftrainer-Ausbildung. Genau, und das Ganze hat dann halt ungefähr, ja, so 2 Jahre hat das Ganze gedauert, bis ich dann meine Yogaschule eröffnet habe, bis ich dann auch das Lauftraining angefangen habe, also die Laufschule gegründet habe. Genau, und dann fing das dann langsam an zu laufen.
Wortwitz, ja. Schön. Und das Körperliche, also du hast ja jetzt schon gesagt, ich glaube, dass, also so aus meiner Podcast-Erfahrung heraus, gibt es halt ein paar Punkte, die ja, glaube ich, für Läufer positiv sind. Ich habe schon von mehreren eben gehört, dass die eben Kampfsport gemacht haben oder noch machen. In meiner Jugend habe ich das tatsächlich auch mal gemacht und daher weiß ich, dass man da auch sehr viel Dehnübungen macht und so weiter, damit man eben überhaupt irgendwo so hoch treten kann oder was auch immer dann dein Sport war, aber viele Dehnübungen werden wahrscheinlich in jedem Kampfsport vorkommen, denke ich mal fast. Das ist vielleicht dann eben so ein Aspekt, der einen beim Laufen auch vielleicht vor Verletzungen mit bewahrt vielleicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst du ja gleich mal sagen. War das denn etwas, was dich auch vor Verletzungen bewahrt hat? Denn das Ziel, auch eigentlich könnte ich mal Marathon laufen, endet ja nicht selten beim Orthopäden und beim Physiotherapeuten. Also zumindestens, gut, du hast vorher schon viel Sport gemacht, auch Leistungssport, da warst du wahrscheinlich körperlich auch noch sehr fit. Aber wenn ich das jetzt so gemacht hätte, so als erstes mal einen Marathon laufen, das... Also ich habe ja schon bei dem 5-Kilometer-Lauf habe ich ja schon den Orthopäden quasi am Anfang besucht und den Physiotherapeuten. Und insofern ist es eher ja auch, ist das ja üblich. Also ich meine, man sieht ja viele Biografien von Leuten, die dann laufen und dann auch Richtung Marathon trainieren und dass dann Verletzungen aufkommt, ist ja nicht selten. Also ja. Wie war es bei dir? Also hat das dir geholfen?
Ja, also ich bin da ganz fest von überzeugt, dass das geholfen hat. Es hat mich ja nicht komplett vor Verletzungen bewahrt. Mhm. Ne? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also das heißt, in der Marathon-Vorbereitung leider, ich glaube, 3 oder 4 Wochen vor dem Marathon habe ich ich habe einfach nicht auf meinen Körper gehört. Und das ist was, eigentlich ist das Einzige, was ich mir im Nachhinein etwas vorwerfen würde. Denn mein Körper hat das ganz klar signalisiert und durch Yoga kriegt man einen sehr guten Zugang zu seinem Körper und merkt sehr gut, was der Körper signalisiert. Ne? Und ich hatte eine Strecke von, ich weiß gar nicht genau, 22, 23 Kilometer oder sowas. Und ungefähr nach der Hälfte, das heißt, das war eine Runde. Ich war also gerade so am entferntesten Ort von zu Hause. Da fing meine rechte Hüfte an zu schmerzen. Aha. Und zwar halt so ein stechender Schmerz. Ganz klares Signal dafür, aufzuhören mit dem Training. Und ich bin dann halt einfach drüber weggegangen, weil ich hatte kein Geld dabei. Also ich konnte mir kein Taxi kaufen, ich hatte kein Busticket dabei. Das heißt, ich musste ja irgendwie wieder nach Hause. Ne? Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt irgendwie über 10 Kilometer gehe, renne ich halt. Und habe dann einfach das Training weitergemacht. Und das endete dann ungefähr 2-3 Kilometer vor zu Hause damit, dass ich mit schlimmen Schmerzen in der Hüfte auf einer Wiese zusammengesackt bin und da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde auf dem Golfrasen liegen geblieben bin. So. Und da habe ich gedacht, Mist.
Ja.
Also wie gesagt, es hat mir nicht ganz geholfen, gar nicht verletzt zu sein. Mhm. Aber insgesamt, wenn ich mir die ganze Zeit rückwirkend anschaue und feststelle, dass das die einzige Verletzung war im Laufen, die ich jemals hatte, muss ich ganz klar sagen, habe ich bis auf da alles richtig gemacht.
Ja, ne? Ja,
und das liegt einfach auch daran, dass ich zum einen meine Ziele nicht immer so hoch setze ne? Und zum anderen natürlich einfach eine gute Vorbereitung immer wieder habe und halt diese Arbeit an der Muskulatur. Und da möchte ich das gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass eine gedehnte Muskulatur oder eine dehnungsfähige Muskulatur natürlich viel leistungsfähiger ist als als ein Muskel, der jetzt nicht so viel dehnbar ist. Ne? Mhm. Also wenn du dir das vorstellst, du hast einen Muskel, der kann zu 100% jetzt gedehnt werden.
Ja.
Mehr geht ja nicht. Man kann ja nur 100% dehnen.
Besser ist.
So. Ja. Und wenn du jetzt dich nicht um die Dehnung von Muskeln kümmerst und du läufst, also du bringst jetzt richtig Leistung in den Muskel und du gehst immer auf die 100% Dehnungsfähigkeit, dann ist das natürlich für den Muskel deutlich anstrengender, als wenn die 100% einiges mehr sind und deine Leistung, die du abrufst, die geht immer nur auf 80% Dehnfähigkeit der Muskulatur. Ne? Ja, dann hast du einfach einen viel größeren Spielraum und das hält den Muskel einfach gesünder. Und deshalb ist halt dieses Dreigestirn, was man beim Laufen halt berücksichtigen sollte, ist halt, dass man eine gute Ausdauer hat, dass man Kraft trainiert und dass man Dehnung, also nicht Dehnung. Dehnung wird oftmals so gesehen, so nach dem Laufen dehne ich mich jetzt so ein bisschen, sondern es ist eher halt eine Flexibilität. Also die Muskeln müssen einfach eine Flexibilität haben und die sollten jetzt fällt mir das richtige Wort dazu nicht ein.
So geschmeidig vielleicht?
Ist Geschmeidigkeit, das ist das Wort. Okay. Genau, danke. Ja, genau. Genau. Also genau, Muskulatur sollte geschmeidig sein, ne? Dass man also nicht jetzt immer 100% aus, also ein aus, sondern einfach auch dazwischen, die also in der Bewegung halt einfach trainiert. Und da ist Yoga optimal für, weil du da wirklich in den langsamen Bewegungen, du gehst in so eine Asana, in so eine Yoga-Stellung hinein und dieses Hineingehen ist schon Teil der Übung, dann bleibst du da drin, hältst das so lange wie das möglich ist am Rande deiner Fähigkeit und dann gehst du genauso konzentriert dann wieder raus und genau das sorgt dann dafür, dass die Muskulatur geschmeidig wird und auch in jeder Stellung des Gelenkes dann auch eine gewisse Kraft entwickelt.
Genau. Ja, spannend. Also mein Zugang zu Yoga, den habe ich ja letzte Woche oder vorletzte Woche mit der Installation der Yoga-App gefunden und habe das auch mal ausprobiert für mich. Und ich habe zwei verschiedene Apps jetzt mal ausprobiert und ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Ich habe so für mich festgestellt, dass es vermutlich nicht meins ist, weil genau diesen Schwerpunkt, den du jetzt gerade gesagt hast, natürlich ist es so, wenn ich das Handy dann da irgendwo hinstelle und dann so eine gut aussehende junge Dame turnt das in Anführungszeichen vor, dann macht die das natürlich wahrscheinlich perfekt, ich weiß es nicht, aber aus meiner Sicht natürlich sieht das perfekt aus und die kann natürlich auch mit den Ellbogen wahrscheinlich den Boden berühren, wenn die sich nach vorne überbeugt, während ich nicht mal mit den Fingerspitzen an meine Zehen komme. Aber dieses Langsame zum Beispiel, das sagt mir ja keiner. Das sagt mir ja keiner, dass ich das jetzt genauso, wie du es gerade geschildert hast, dass ich eben sehr langsam in diese Stellung rein muss und dann sehr langsam auch wieder raus. Und bei der anderen App, die haben das zwar schon ein bisschen langsamer gemacht. Also die erste App, das war sehr schnell immer. Das war immer 30 Sekunden eine Asana, hast du gesagt. Also eine Stellung, kann man das so vielleicht so grob übersetzen. 30 Sekunden, dann kam wieder was anderes, was natürlich, hat man das Gefühl, man hat viel gemacht für viele Muskelgruppen oder so, ja, aber vielleicht ist 30 Sekunden kein guter Wert, wenn man nämlich erstmal da rein muss langsam und dann da halten und wieder raus, ist 30 Sekunden vermutlich eher kurz, oder würdest du es auch so sagen, 30 Sekunden?
Ja, das ist schon ziemlich kurz. Also es gibt Asanas natürlich, die eher kurz gehalten sind, weil die einfach irre anstrengend sind, ne? Und es ist natürlich auch immer individuell. Ne? Ja, der eine kann halt ein bisschen länger halten, andere nicht ganz so lange. Also auch da muss man halt individuell einfach gucken.
Genau, das Individuelle ist ein guter Punkt, weil das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass natürlich niemand sagt, dass man auf diese Übung hier, die machst du schon gar nicht so schlecht, aber die andere, die du gerade gemacht hast, oh je, ja. Also das sah eher aus wie Kruppstahl. Und da sollten wir vielleicht eher in der Übung für, weiß ich nicht, Bein-Rücken-Muskulatur oder was auch immer, da sollten wir vielleicht mehr uns drauf konzentrieren, da scheint dein Problempunkt zu sein. Das sagt die App mir natürlich nicht, also noch nicht, ja, ich weiß nicht, kommt vielleicht irgendwann, aber im Moment sagt sie es nicht, sondern da turnt ein, das ist einfach so eine Sammlung von Videos, die kann man jetzt nachmachen, das gibt's glaube ich auch bei YouTube, ich habe es noch nicht geguckt, aber kann man wohl auch mit YouTube-Videos nachturnen, wie man ja viele Sachen nachmachen kann oder imitieren kann sozusagen, aber natürlich viele Sachen, wo man vielleicht darauf achten sollte, eben dann eben doch nicht bei rumkommen. Ich glaube, es tut einem trotzdem nicht, ist glaube ich trotzdem kein Nachteil, das zu machen. Es ist nur so die Frage, wie weit man vom Optimum dann weg ist, was es eigentlich bringen könnte und wie viele Vorteile man dann da haben könnte, ne? Und was mich erschlagen hat, ist, also in der einen App konnte man eben 7 Tage alles machen und da hatten da, weiß ich nicht, 400 Videos oder so. Und dann habe ich natürlich Läufer eingegeben, klar. Ich will ja nur als Läufer, ne, so. Mhm. Da kommen dann 2 Videos. So, jetzt gibt's ein Video, das ist 30 Minuten lang, das andere ist 3 Minuten lang oder 4. Und bei dem einen erklärt er nur so, ja, diese Übung könnt ihr machen und diese Übung könnt ihr machen und diese Übung könnt ihr machen. Ohne aber, dass er die Übung jetzt in der Zeit vormacht, in der man sie nachmachen soll oder so. Also das fand ich nicht gut. So, das hilft mir auch nicht, weil ich jetzt eben gar nicht weiß, nach welchen Übungen soll ich denn gucken. Also, welche Stichworte sozusagen müsste ich denn jetzt eingeben? Also ich bin da ja völlig hilflos. Es gibt wahrscheinlich 10 Millionen Asanas und ich weiß nicht, welche für mich die richtigen sind, welche fortgeschritten. Da ist dann immer so ein Balken fortgeschritten und so. Da habe ich die Anfängersache in der einen App genommen. Dann waren da trotzdem schon 2 von 3 Balken bei fortgeschritten ausgefüllt. Hat mich schon wieder irritiert. Also da war ich irgendwie so, ja, also das, also ist günstig, ja, kostet irgendwie, weiß nicht, 6 € oder sowas, dann für eine Woche oder ich habe keine Ahnung, aber letztlich, glaube ich, ist das nicht der Zugang, den ich jetzt brauche, weil ich auch keine Ahnung davon habe. Vielleicht ist das anders, wenn man Ahnung von Yoga hat, dann hilft einem das vielleicht oder gibt neue Inspiration für neue Asanas, aber mir nicht. Das heißt, wie würdest du jetzt sagen, sollte ich mich dem Thema nähern? Also wie, was, mit welcher Frage oder mit welchem Punkt sollte ich beginnen?
Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Das entspricht auch dem, wie ich das Ganze einschätze. Ich persönlich halte nicht wirklich viel von Yoga nach Videos zu machen. Das kann man machen, wenn man in der Nähe nirgendwo ein Yoga-Studio hat. Mhm. Dann, oder wenn man vielleicht die finanziellen Mittel dafür nicht hat oder so, dann kann man da vielleicht mal versuchen, einen Zugang zu bekommen.
Ja.
Ich mache im Moment ja durch die ganze Corona-Situation, mache ich ja auch für meine Schüler und Schülerinnen Online-Unterricht. Es gibt nichts Gruseligeres für mich und auch für die Teilnehmerinnen, das Ganze über dieses Medium auf diese Entfernung zu machen. Es ersetzt überhaupt gar nichts. Also zum einen ist es für mich als Lehrer ganz schwierig, selbst wenn ich da diese Bildschirme habe und sehe und dann da irgendwie zu sagen, jetzt mach mal dies und das. Zum Yoga gehört ein Hands-on. Also das heißt, ich muss manchmal auch hingehen. Es gibt auch manchmal Dinge, die kann man gar nicht sehen, sondern die muss man fühlen. Also das heißt, ich lege dann meine Hand zum Beispiel auf eine Stelle auf dem Rücken und dann merke ich an der Stelle, wo, also mit welcher Muskulatur du das Ganze zum Beispiel gerade hältst. Und dann kann ich dir halt mit meinen Händen oder manchmal auch mit dem Bein einfach eine Richtung geben, wo es dann also wo die Bewegung sich hin entwickelt oder die Stellung sich hin entwickeln soll. Und das führt dann dazu, wenn man das also auf diese Art und Weise macht, dass dann diese Asanas anfangen, für die gesamte Muskulatur interessant zu werden. Also es gibt zum Beispiel den Sonnengruß. Das ist so eine ganz typische Abfolge von 12 Yoga-Stellungen, die im Fluss gemacht werden. Und man sagt, dass mit diesen Sonnengrüßen ungefähr 85% aller Muskeln im Körper bewegt werden oder benutzt werden. Es ist da aber so, dass das nur dann der Fall ist, wenn du die alle richtig machst. So, das heißt, wenn du da einfach durchhuddelst und dir das im Video anguckst, wie das geht, und du aber nicht die einzelnen Positionen wirklich richtig lernst und dann versuchst in der Bewegung nachher in diese Position genauso optimal wieder reinzugehen, dann hast du, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht nur 60% der Muskeln benutzt. Ne? Also und das ist im Grunde das Thema. Also meines Erachtens beim Yoga sogar noch mehr beim beim körperlichen, beim Hatha-Yoga als jetzt bei der Meditation oder so, ist es wichtig, das vor Ort in einer Gruppe zu machen. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. Das heißt, auf deine Frage wie soll ich damit einsteigen, würde ich ganz klar sagen, du machst erstmal einen Anfängerkurs.
Ja.
Ne? Okay. Und tastest dich dann halt da rein. Und ich habe das bei mir in der Yogaschule halt so, dass ich dann verschiedene die Yogastunden mit verschiedenen Aspekten halt belegt habe. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel einmal in der Woche eine Yogastunde, die ist eher fordernder, die ist dann eher für die Sportler gedacht. Ne? Das heißt, da gibt es auch alle Aspekte des Yogas. Das heißt, wir machen da auch zum Beispiel Atemübungen, das ist Pranayama. Ne? Das wirkt einfach auf die Energie. Das heißt, du kannst deine Energie damit anregen und wirkt aber auch auf den Sauerstoffaustausch in den Lungen. Ne? Das heißt, das ist ja auch fürs Laufen ganz enorm wichtig. Aber das nimmt nicht so viel Raum ein wie jetzt in den anderen Yogastunden. Ne? Da habe ich dann einfach ein bisschen mehr Atemübungen, weil da einfach andere Aspekte vielleicht wichtiger sind. Da ist vielleicht in der einen Stunde ein bisschen was Meditativeres. So. Genau, so ist das unterschiedlich ausgelegt. Aber wie gesagt, ein Anfängerkurs für den Anfang, um überhaupt erstmal so die Grundlagen zu verstehen, worum geht's dabei überhaupt? Was ist überhaupt das Wichtige jetzt an so einer Bewegung? Weil sich in so einen herabschauenden Hund zum Beispiel reinzustellen, das ist alles ganz gut und schön. Das hat dann aber auch keinen großen Unterschied jetzt zu irgendeiner gymnastischen Übung.
Genau, es kam ja auch gerade die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Übungen und Yoga? Ja, also
genau. Genau. Und das ist dann eine ganz berechtigte Frage. Ne?
Ja.
Und für mich gibt es da keinen anderen Unterschied. Das ist auch das Gleiche, wie wenn man ich verallgemeiner das jetzt ganz bewusst. Ne? Es gibt da auch Unterschiede. Aber wenn ich halt Yoga in einem Fitnessstudio zum Beispiel mache als Kurs, kann ich davon ausgehen, in der Regel davon ausgehen, sagen wir mal zu 90% davon ausgehen, dass da kein ganzheitlicher Yoga unterrichtet wird. Das heißt, dir fehlen im Grunde Aspekte des Yoga. Das liegt nicht an dem Lehrer, an der Lehrerin, sondern das liegt meistens an den Vorgaben dort im Fitnessstudio. Ne? Da will man halt Power-Yoga oder sowas haben. Das hat aber nicht mehr so viel mit Yoga zu tun. Okay. Yoga ist einfach ein ganzheitliches System, was nicht ohne Grund auf verschiedenen Ebenen wirkt und auch wirken soll. Und im Grunde, wenn du dann halt nur Gymnastik daraus machst, dann brauchst du eigentlich auch kein Yoga. Also natürlich kannst du dann Yoga-Übungen machen, aber diese Yoga-Übungen sind meistens in Gymnastikprogrammen eh mit drin. Ne, weil sich ganz viele Sportler oder wie gesagt Gymnastiklehrer oder Turnvater Jan, die haben sich halt alle aus dem Yoga bedient. Ne?
Okay. Und so ein Anfängerkurs, was muss ich mir da vorstellen? Ist das ein Wochenende, ein Abend oder 10 Wochen oder?
Ja, also meine Anfängerkurse dauern 8 Wochen. Die finden jeweils an einem bestimmten Termin statt. Ne? Sagen wir mal jetzt donnerstags 18 Uhr zum Beispiel ist bei mir immer regelmäßig ein Anfängerkurs. Und der dauert 90 Minuten jeweils, eine Einheit, und findet dann halt wöchentlich statt. Ja. 8 Wochen lang. Und dann hat man im Grunde die Grundlagen gelegt, um dann danach dann in die offenen Yoga-Klassen reinzugehen.
Und das ist dann doch wahrscheinlich auch nochmal so ein Moment, wo ich durchaus auch, aber wahrscheinlich viele andere eben auch, nochmal so denken, so ist ja, muss ich mich jetzt so als blutiger Anfänger beim Yoga alle, wie ich gerade schon gesagt habe, kommen mit den Ellbogen, ich weiß nicht, wie diese Übung heißt, aber du weißt, was ich meine, wo man so die Zehen berührt, die kommen schon mit den Ellbogen runter und ich komme nicht mal mit den Fingerspitzen dahin. So ein gewisse Scheu oder Angst vor Peinlichkeit, ist das üblich, dass dann Leute da Angst haben, diesen Schritt zu machen in die offenen Yogastunden? Oder?
Ja, absolut. interessanterweise Männer sogar mehr als Frauen. Ne?
Ja.
Liegt aber auch daran, dass der männliche Körper allgemein etwas schwieriger zu bewegen ist, also in der Beweglichkeit zu bewegen ist, als der weibliche Körper. Da ist einfach das Bindegewebe ein bisschen dehnungsfähiger. Aber Männer haben halt auch wegen dieser Vorbelastung, ne, das ist halt irgendwie was für Mädchen, haben die halt gewisse Vorstellungen davon. Mhm. Das Ulkige ist ja, dass es im ursprünglichen, im Indischen genau umgekehrt war. Da war bis vor gar nicht so vielen Jahren, sagen wir mal, vielleicht bis vor 70, 80 Jahren oder so, war das nur Männern vorbehalten. Frauen durften sogar gar kein Yoga machen. Das war denen verboten in Indien. Das ist also ganz spannend. Erst durch einige Yogameister ist das dann aufgeweicht worden. Ja, auch was die Kasten angeht, will ich jetzt nicht so tief einsteigen. Aber das ist ein häufiges Thema. Ich traue mich nicht, da in so einen Yogakurs zu gehen. Das muss man natürlich auf gewisse Weise mit sich selber ausmachen. Mhm, man kann sich beruhigen damit, dass es sehr vielen so geht. und was wichtig für mich immer ist, ist, es gibt ein altes Zitat von einem Yogi, der gesagt hat, Yoga ist nicht mit den Fingern die Zehen zu berühren, sondern das, was du auf dem Weg dahin lernst.
Okay, ja, das ist gut, ja.
Genau.
Ja.
Also ich konnte das auch lange Zeit nicht, weil ich bin auch immer noch nicht der beweglichste, absolut nicht. Ich bin ziemlich steif, gerade im Hüftbereich, im Gesäßbereich. Als Läufer ist das sowieso ein Thema, weil wir einfach unsere Gesäß- und hinteren Oberschenkelmuskeln sehr stark benutzen. Und jeder Muskel, der halt sehr stark zur Komprimierung angeleitet wird, der ist natürlich auch besonders schwer wieder zu dehnen. Ne? Das heißt, für uns Läufer gibt es einfach bestimmte Asanas, die einfach immer eine große Herausforderung bleiben werden.
Ja.
Ne? Und das ist aber gar nicht schlimm. Ne? Ja, man kann das ja als Herausforderung annehmen und kann sagen so, oh, das tut so weh und ich kann mich da überhaupt nicht richtig reinbewegen. Aber ich mach's trotzdem.
Ja. Bei den Läufern ist ja, und das finde ich persönlich sehr positiv, ich hoffe, das ist auch deine Erfahrung bei Läufern, dass ja auch Läufer, die, weiß nicht, 300 Kilometer am Stück laufen können, kein Problem haben, mit jemandem zu laufen, der nur 5 Kilometer kann, dann laufen die halt 5 Kilometer zusammen und danach laufen die dann halt noch 295 weitere Kilometer, aber die würden halt nie sagen, was soll ich mit dem loslaufen, der kann ja nur 5. So, oder die wenigsten Läufer sagen, dem laufe ich nicht, der braucht ja für 10 Kilometer mehr als 40 Minuten. Ja, ja. Ne, das gibt's vielleicht, aber selten. Also normalerweise finden alle anderen Läufer cool und unabhängig davon, wie schnell oder welche Strecken gelaufen werden.
Ja.
Wobei beim Laufen oft eben natürlich auch schon Zeiten auf 10 Kilometer oder diese Messwerte sozusagen, die es da so gibt, schon oder Marathonzeit, wie du gesagt hast, unter 4 Stunden, unter 3 Stunden, was weiß ich so, was unterscheidet den Normalo von echt engagierten Marathonläufer so, gibt's ja schon. Und gibt es beim Yoga auch so Messwerte? Haut man sich da seine Asana-Zentimeter irgendwie um die Ohren? Oder gibt's da sowas? Oder ist das völlig frei von so Messwerten? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Im ernsthaften Yoga gibt's das nicht.
Okay.
Nein, ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, ernsthaft. Man kann halt Yoga auf verschiedene Arten natürlich praktizieren. Ne? Es gibt dieses Power-Yoga nicht ohne Grund, weil es einfach Menschen gibt, die einfach nur in der Power Sport machen können. Ne? Ich würde natürlich genau diesen Menschen dazu raten, Yoga im Ganzen kennenzulernen, um einfach mal aus dieser Power rauszukommen, ne? Um einfach das Pendel mal in die andere Richtung ausschlagen zu lassen.
Absolut, ja.
Das ist einfach so ein Thema. Genau, Yoga hat halt einfach diese Bandbreite und natürlich, also ich kenne das aus meinen Yoga-Stunden halt auch nicht anders, dass es da halt auch sehr unterschiedliche Stände gibt.
Ja,
ne? Die einen können sich super gut bewegen, die anderen halt ein bisschen weniger. Das ist in einer Yoga-Stunde überhaupt kein Problem.
Okay.
Also zumindest für mich ist es kein Problem, das anzuleiten, da man jede Asana im Grunde erstmal in einer einfachen Position einnehmen kann. Und dann kann man das Ganze dann immer mehr steigern. Mhm. Und es gibt einfach Körper, die sind nicht so beweglich, wie meiner zum Beispiel. Mhm. Und es gibt einfach Körper, die sind irre beweglich. Ne? Mhm. Also die du da angesprochen hast aus diesen Videos, ne? Mhm. Wenn du dir die Geschichte von denen mal anguckst, dann siehst du dann, dass die haben früher Ballett gemacht. Mhm. Das sind Profitänzer. Mhm. Also Menschen, die sich ihr Leben lang schon bewegt haben.
Ja.
Wenn du dir einen Inder anguckst, wenn der Yoga macht, ne? Der sein Leben lang Yoga gemacht hat. Mhm. Ne? Ich kann dir in Büchern Bilder zeigen, wo du dir denkst, das Gelenk, das gehört nicht zu dem, ne? Also die können sich so dermaßen verbiegen genau, das ist für unsere Augen ist das kaum vorstellbar oder auch für unsere Körper kaum vorstellbar. Und diese Körper, die so beweglich sind, die brauchen auch diese Beweglichkeit, ne? Okay. Das heißt, wenn man da dann als eher nicht so beweglicher sich das anguckt, dann muss man sich einfach sagen, na gut, das ist halt nicht mein Körper. Ne? Ja, ich mache mit meinem das, was ich hier kann.
Okay.
Und das ist dann auch schon wieder ein Aspekt, der zum Yoga dazu gehört. Mhm. Ne? Also einfach das Akzeptieren, dass mein Körper anders ist als ein Körper von jemand anderem. Mhm. Das hilft mir nachher beim Laufen auch wieder.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja.
Weil es gibt ja Menschen, die...
Da kann ich das schon akzeptieren, dass der Kipchoge schneller ist als ich übrigens.
Genau, genau. Ja.
Ich habe das versucht mit den 2,54 auf den Kilometer, aber...
Schafft das nicht mal auf 10 Meter. Ja. Nee, genau. Genau. Das ist dieses Thema.
Und der lächelt am Ende, wenn der durchs Berliner Tor gelaufen ist. Ja. Ist ein Brandenburger Tor und läuft noch mal ein Stück zurück.
Ja. Ja, genau. Genau. Und halt auch das Anerkennen, dass es halt auch auf Tagesformen ankommt, ne? Auch das ist ja so ein Thema.
Ja,
auch das haben wir im Yoga auch,
ja,
ne?
Ja.
Es gibt einfach dann Tage, wo du merkst so, nee, da bin ich mit meinem Rücken heute mal ein bisschen vorsichtiger, der ist ein bisschen angespannt.
Ja.
Und das hatte ich ja gerade auch schon mal gesagt, das ist ein Kernaspekt des körperlichen Yogas, dass du lernst, immer mehr auf deinen Körper zu hören, auf die körperlichen Signale. Ne? Weil wenn du da in so einer Asana liegst, dann und es passiert nichts. Du liegst da vielleicht auch mal 5 Minuten in einer Position und es passiert nichts. Keine Reize von außen, du hast nur Reize von innen.
Ja.
Und dann merkst du erstmal, wie dein Körper so tickt.
Mhm.
Und dann kriegst du Signal, dann merkst du irgendwie, oh, ich will hier raus, ne? Und dann denkst du, nee, alle anderen bleiben auch noch drin, dann bleibe ich auch noch einen Moment. So. Oder du sagst, nee, jetzt ist wirklich Schluss und dann hörst du halt auf deinen Körper und gehst raus. Also ne, es ist einfach auch ein Lernen auf einer anderen Ebene noch mit dabei.
Ja, verstehe ich gut. Finde ich auch nachvollziehbar und ist auch ja so was auch beim Laufen natürlich hilft, wenn man also ich glaube, das kann ich inzwischen zumindest ein bisschen, also ist bestimmt steigerungsfähig, aber dass man so denkt, dann läuft man so los und dann denkt man so, Wade rechts, oder so, ne? Und dann läuft man mal ein bisschen weiter und guckt mal, was so passiert. Und wenn es dann nach einem Kilometer oder zwei gut ist, dann okay. Aber wenn es dann eben immer noch nicht gut ist, dann vielleicht auch lieber wieder nach Hause traben und nicht noch, wie du sagst, 12 Kilometer dranhängen. Wenn ich jetzt also diesen Yoga-Anfängerkurs gemacht habe, dann kann ich ja in die offenen Yoga-Stunden und das würde im Moment, also wir sind ja 2021, Corona-Pandemie und wenn du sagst, ist eher auch was ein körperliches Ding, das du als Trainer ausüben musst, dann wird es ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis du das wieder so machen darfst, wie du es eigentlich bisher immer gemacht hast. Dann würde das jetzt im Moment bedeuten, es ist eine Online-Sache, wie du es gerade angedeutet hast. Also ich stelle mir eine Videokonferenz vor, wie wir sie wahrscheinlich alle jetzt schon gemacht haben, irgendwas mit Zoom oder so ähnlich.
Mhm.
Ja, ist das so?
Ja.
Okay.
Und genau,
mit Zoom. Dann findet das einmal die Woche statt. Also wie du gerade gesagt hast, 8 Termine, 90 Minuten. Ist das so eine übliche Sache, dass man das einmal die Woche dann macht? Oder macht man das 5-mal die Woche oder 7? Oder muss man mindestens 2-mal? So wie beim Laufen, da sagt man ja auch einmal ist kein Mal.
Ja.
So 3-mal solltest du hinkriegen beim Laufen. Ansonsten ist das eher, kannst du eigentlich keinen Fortschritt machen. Ja, also eher 3-4-mal, wenn je nachdem, wie man den Fortschritt haben will. Ne, so ist das, gibt's da auch sowas? Gibt's da auch so ein...
Ja, das waren jetzt mehrere Aspekte. Jetzt muss ich mal eben sortieren für mich.
Online haben wir geklärt. Genau, das ist online. Wie oft ist das in der Woche? Also was müsste ich für mich an Zeit so einplanen, wenn ich das machen will dann?
Genau. Also erstmal, ich habe meine Anfängerkurse alle komplett für die Lockdown-Zeiten jeweils stillgelegt.
Okay.
Weil ich nicht genügend bei dir sein kann.
Okay.
Da ist mir persönlich die Gefahr zu groß, dass du dir irgendwas angewöhnst, was nicht okay ist. Das wäre noch das nicht ganz so Dramatische, das kriegt man vielleicht wieder raus. Aber ich möchte halt nicht, dass du irgendwas machst, wo du dich verletzt, also wo du deinen Körper schädigst. So. Und das kann ich nicht genügend einfach nur mit dem Auge machen. Okay. Ich muss drumrum laufen, muss durch die Reihen gehen, muss das im Auge behalten. Und ich spüre manchmal auch einfach, wenn jemand jetzt zu verbissen jetzt irgendwas macht, diese Energie, die nämlich war, dann merke ich das und dann kann ich da dann halt eingreifen. Und das geht nicht, wenn das online stattfindet. So, das heißt, meine Anfängerkurse sind jetzt gerade im Moment in der Pause, beziehungsweise der eine war gerade beendet. Das heißt, sobald wieder eröffnet wird, findet dann dieser Donnerstag 18 Uhr Termin, von dem ich gerade auch gesprochen hatte, der findet dann neu statt. Da haben sich auch schon einige vorher schon angemeldet, die warten schon ganz sehnsüchtig darauf. Genau, die Online-Kurse, die ich mache, oder die Online-Stunden, die ich mache, das ist halt für die Yoga-Schüler und Schülerinnen, die schon dabei waren. Und genau, und das findet, ich mache das auch gar nicht so häufig. Ich biete insgesamt 3 Termine in der Woche an, wovon ein Termin davon was ganz Spezielles ist, das ist Yoga Nidra. Das kannst du zum Beispiel auch auf dem Sofa liegend oder auf einer Matratze liegend kannst du das machen. Da liegst du eine Stunde lang einfach bewegungslos und das Ganze ist dann halt eher eine geistige Reise, eine Reise durch den Körper. Du spürst halt die verschiedenen Körperteile, stellst dir bestimmte Bilder vor und wirst da dann durchgeführt. Und das ist eine sehr erholsame, sehr stressreduzierende Technik. Genau. Aber wie gesagt, ansonsten, genau. Die andere Frage war dann ja noch, wie ist das mit der Regelmäßigkeit? Und da ist es ja im Grunde genauso natürlich wie bei jedem anderen Sport auch. Es ist üblich, dass man mindestens einmal in der Woche in die Yogaschule geht, da dann seinen gemeinsamen Kurs macht, aber daraus dann halt auch nach und nach eine eigene Praxis zu Hause entwickelt.
Naja, okay. Das heißt, so wie beim Laufen auch, man trainiert ja nicht unbedingt jedes Mal mit einem Trainer, sondern lange Läufe oder sowas macht man dann alleine und die Intervalle als Beispiel jetzt macht man dann eher in der Gruppe. Okay.
Genau.
Genauso ist es da auch.
Ja, genau. Genau.
Okay.
Und dann kriegt man im Grunde dann halt in der Yogastunde, kriegt man dann die Inspiration, sag ich jetzt mal, und dann wird das Ganze dann zu Hause dann nach und nach ausgeweitet. Also viele machen sich da auch meistens viel mehr Stress, als das sinnvoll ist, und fangen dann an, zu Hause sich Programme aufzubauen und dann wird das wieder schleifen gelassen. Ich stehe eher auf dem Standpunkt, dass man erstmal mit der Regelmäßigkeit, mit dem einmal in der Woche anfängt.
Ja.
Und wenn man dann irgendwann Spaß daran kriegt, dann merkt man, oh, die Übung, die tut mir besonders gut, die mache ich jetzt mal zu Hause alle 2 Tage oder jeden Tag.
Ja.
So. Und dann fängt das langsam an, sich aufzubauen. Also aus dem Spaß heraus.
Ja. Ne? Ja, okay.
Genau.
Gab es übrigens sogar in dieser einen App so eine Übung, wo man so die Knie nach rechts und dann so ein bisschen verdreht irgendwie, wo ich so gedacht habe, oh, das könntest du ruhig mal öfter machen. So, ne, sowas. Und dann in der nächsten Sitzung kam das dann aber dann nicht mehr, da war ich ein bisschen enttäuscht. genau. Okay. So würde das sein. Jetzt kann ja nicht jeder zu dir kommen, von meinen, unseren Hörern. Wenn jetzt jemand sagt, das mit dem Yoga, da hat der Axel gar nicht so Unrecht irgendwie, das wäre vielleicht mal was und klingt überzeugend. Woran würdest du denn sagen, erkenne ich denn eine gute Yogaschule oder gibt es nur gute oder gibt es so ein Label irgendwie der Deutsche Yoga-Verband oder irgendwie, gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte, wenn ich mir jemanden suche, der das macht?
Ja, also es gibt verschiedene Verbände natürlich. Ich habe auch bisher, also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich einen Yoga-Lehrer mal kennengelernt oder Lehrerin kennengelernt habe, die, wo ich jetzt sagen würde, das geht so gar nicht. Ja. Aus Erzählungen heraus habe ich viel Gruseliges gehört, muss ich sagen. Betraf meistens Fitnessstudios. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man schon mal ganz gut erkennen kann. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Yoga-Coach, ich glaube, so ähnlich nennt sich das. Das ist so eine, im Grunde so ein Zusatzmodul für Trainer im Fitnessbereich, die dann halt in, weiß ich nicht, ein paar Wochenendkursen dann einfach ein paar Yoga-Dinge halt mit dabei machen, sich dann teilweise auch Yoga-Lehrer nennen. Yoga-Lehrer ist halt kein geschützter Berufsname. Daran kann man das schon mal festmachen. Also wie lang ist die Ausbildung? Ne? Also
ja, ich habe eine sieht man das irgendwie, wenn man in die Schule kommt, hängt da so was das, rum oder?
Das kann man erfragen.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich würde mal grundsätzlich davon ausgehen, dass ehrlich geantwortet wird.
Ja, ja. Gut, da gehe ich auch von aus.
Ja, ja. Also ich kenne auch niemanden, der jetzt eine Yogaschule richtig aufgemacht hat und keine richtig umfassende Yogalehrerausbildung.
Also eine richtige Yogaschule wäre schon mal so ein Punkt, wo man sagt, also vielleicht nicht irgendwie, wenn es das mal im Aldi gibt, irgendwie da. Ne?
Ja, ja,
gibt genau. Ja jetzt viele, habe ich jetzt gesehen, es gibt jetzt Sauna im Aldi, ja, also du kannst jetzt ein Saunafass im Aldi kaufen.
Oh,
also
schön.
Yoga kann nicht weit entfernt sein, irgendwie kann man vielleicht eine Yogaschule da kaufen. schon irre.
Ja.
War Spaß. Okay, also Yoga-Schule ist schon mal ein guter Punkt. Dann würdest du sagen, wenn man da noch keinen Zugang zu hatte, ist so ein Anfängerkurs wahrscheinlich das Richtige, aber das bespricht man dann mit demjenigen, wie der das anbietet. Oder bieten das alle so an, dass sie sagen, es gibt mal so eine Anfängerschulung? Ist das das Übliche?
Ja, das ist im Grunde üblich. Also was heißt üblich? Als ich angefangen habe, habe ich keine separaten Anfängerkurse gemacht, sondern ich habe einfach die angefangen haben, dann in die Stunden integriert. Das geht auch. Kann man auch machen, wenn man dann gutes Feeling für hat. Jetzt gibt's halt noch die Möglichkeit, das Ganze halt Krankenkassen unterstützt zu machen. Da gibt's halt Kurse und das mache ich halt mit meinen Anfängerkursen auch. Die unterstützen nur Anfängerkurse, die Krankenkassen. Und genau deshalb habe ich da dann jetzt in einer Woche zwei Termine mit solchen Anfängerkursen gemacht. Das ist ein ganz schöner Einstieg. Da kriegt man dann bei mir sind es 99 €, die diese 8 Wochen kosten.
Ja.
Da kriegt man, wenn die Krankenkasse daran teilnimmt, einen Großteil, ich glaube irgendwie so 70 € oder sowas, kriegt man dann wieder zurück. Das muss man halt bei seiner eigenen Krankenkasse dann erfragen.
Ja.
Genau, und das sind dann halt spezielle Lehrer, die sich dann zertifizieren lassen bei so einer Zertifizierungsstelle.
Ja.
Da braucht man auch eine gewisse Voraussetzung. Also auch danach könnte man gehen, um zu gucken, wer
wenn
ist
die
da
sowas
intensiver
nicht anbieten,
drin.
Dann
ja, man muss
wenn sie es anbieten, andersrum. Wenn sie es anbieten, dann sind sie wahrscheinlich nicht nur an einem Wochenendkurs zum Yoga-Lehrer geworden.
Genau, also du musst schon eine 2-jährige Ausbildung haben, und halt eine bestimmte Mindeststundenanzahl an Ausbildungsstunden. Ich glaube, 600 Stunden oder sowas muss man da schon mindestens haben, um diese Zertifizierung zu bekommen. Muss auch irgendwie mindestens, ich glaube, 200 Yogastunden unterrichtet haben und so. Mhm. Also das heißt, das war bei mir am Anfang auch nicht der Fall. Ne? Und
klar.
Ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich Yoga unterrichtet habe, während ich noch nicht Yoga unterrichten konnte. Also das heißt, man kann nicht unbedingt immer an solchen Dingen das festmachen. Ne? Ich würde grundsätzlich immer aus dem Bauchgefühl, also die Intuition würde ich entscheiden lassen, ob das was Gutes ist. Und ich würde einfach gucken, wie geht dieser Lehrer oder die Lehrerin mit Yoga um?
Ja.
Also wie ernsthaft ist dieses Thema? Das kann man am Anfang aber schlecht entscheiden. Man kann halt sehen, oh wow, der biegt sich total toll, also kann der Yoga. Aber wie gesagt, das Körperliche ist halt nur ein ganz kleiner Aspekt von Yoga.
Der Weg zu den Zehenspitzen, das ist das Entscheidende.
Genau. Und einfach so, ja, was hat man für ein Gefühl, wie ruht der in sich, was ist da für eine Ausstrahlung da, Ja, vielleicht führt das Ganze aber auch schon zu weit. Also ich würde einfach das Bauchgefühl entscheiden lassen.
Okay, ja. Also ja, prima. Und alle, die jetzt Glück haben und durchaus in der Nähe von, sagen wir mal, Krefeld oder dem linken Niederrhein wohnen, ich denke, das ist so dein Einzugsgebiet. Ich weiß nicht, wie groß es ist, vielleicht auch noch Duisburg und Moers und so, also so der Bereich. Aber jeder, der in Moers wohnt, der weiß, wo Krefeld ist.
Ja.
Insofern, wie können die dich denn finden? Also du hast hast du gesagt, eine eigene Schule. Wie ist da die Adresse? Im Internet ist wahrscheinlich der einfachste Zugang erstmal.
Genau. Das einfachste ist erstmal auf die Webseite zu gehen. Das ist www.herzraum-krefeld.de. Mhm. Der Herzraum ist die Yogaschule. So kann man sich das vielleicht auch ganz gut merken. Da dann einfach mal zu schauen. Und dann Kontakt aufnehmen, würde ich sagen. Einfach mal eine E-Mail schreiben oder über das Kontaktformular Kontakt aufnehmen. Ja. Genau, dann können wir gerne auch sprechen. Ja. Also bei vielen ist es tatsächlich, dass am Anfang erstmal Fragen da sind. Manchmal sind auch Vorerkrankungen da, wo man sich dann fragt, ich hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall, darf ich denn da Yoga machen? Mhm. Und solche Fragen, die können ganz gut beantwortet oder geklärt werden.
Mhm. Ja, schön.
Eventuell ist dann auch also wenn es halt eine krasse Vorerkrankung ist, dann sollte halt auch ein Therapeut aufgesucht werden oder ein Arzt aufgesucht werden vorher, um das abzuklären. Aber das kann man dann halt im Gespräch klären.
Okay. Und die sagen, ja, Yoga will ich mit dem Daniel nicht machen, aber cool, dass der Lauftrainer ist, die können dich auch ansprechen, denn das bietest du auch an. Da hast du auch eine eigene Seite für gemacht, glaube ich, ne?
Genau. Ja, das ist Krefeld läuft, also Krefeld minus läuft und da mit dem AE aufpassen, ne? AEU. Genau, krefeldläuft.de, genau.
Und da bietest du normale Laufkurse an, haben wir gehört. Also man muss nicht zwingend barfuß laufen, man darf.
Genau, ja.
Und was
tun auch die wenigsten.
Tun auch die wenigsten, zumindest am Anfang, genau. Ja. Was bietest du da an? Was sind die Standardsachen, die du da bietest oder?
Ja, also wir haben da zwei Termine in der Woche, die man entweder beide oder halt jeweils einen Termin sich aussuchen kann. Wir trainieren mittwochs abends. Das ist dann eher so ein Lauf-Workout, würde ich sagen. Also da laufen wir und machen dann halt zwischendurch Übungen, die dann kräftigen oder die Stabilität im Körper bekommen. Und am Freitag gehen wir ins Gelände, also es ist dann mehr so ein Trailrun Training, genau, wo wir dann auch schon mal Berge laufen und genau.
Ja, okay.
Ich kann das immer schwer so richtig festmachen, weil die Trainings sich manchmal auch sehr unterscheiden.
Das ist ja auch gut so. Also immer nur das Gleiche zu machen, wäre ja auch nicht das Richtige. Schön, ja. Okay. Habe ich eine Frage, die ich hätte stellen sollen, jetzt noch nicht gestellt? Würdest du sagen, das hättest du noch fragen sollen oder willst du noch was anmerken, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Nö.
Nee, gut. Nö, das macht mich stolz, dass ich bei diesem für mich doch so neuen Thema doch ganz gute Fragen dann vielleicht gestellt habe.
Ja.
Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und sehr mir gerne. So eifrig Auskunft gegeben hast und wie ich es immer sage, lauf sauber, aber da habe ich bei dir ja keine Bedenken.
Ja, schön, danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. War wirklich schön angenehm.
Ja, gerne. Hier. Ja. Danke dir, mach's gut und bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss.